Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datum Kosmos, dem Podcast-Angebot des Monatsmagazins Datum. Ich bin Elisa-Lex Henkel, Redaktionsleiterin von Datum, und bei mir im Studio begrüße ich jetzt Ralf Beste, den deutschen Botschafter in Österreich und den Gastkurator unserer September-Ausgabe. Herzlich willkommen, Herr Beste.
Vielen Dank, Frau Henkel.
Herr Beste, ich glaube, es gab noch nie so viele Menschen in Österreich, die wissen, wer der deutsche Botschafter ist. Aber ich würde Sie trotzdem gern ganz kurz vorstellen, denn Sie haben einen sehr ungewöhnlichen Lebenslauf für einen Diplomaten. Bevor Sie Frank-Walter Steinmeier 2014 ins Auswärtige Amt geholt haben, waren Sie Journalist beim Spiegel und haben dort über Außen- und Sicherheitspolitik berichtet. Wie geht es Ihnen jetzt nach 7 Jahren als Diplomat und 2 Jahren als deutscher Botschafter? Sehnen Sie sich da manchmal nach Ihrem alten Job zurück?
Mir geht's sehr gut. Das war natürlich eine gewaltige Umstellung, gerade im fortgeschrittenen Alter. Aber ich kann das jedem empfehlen, mal in der Mitte der Karriere einen ziemlichen Cut zu setzen und was Neues anzufangen. Mir hat's jedenfalls nicht geschadet, sondern eigentlich immer viel Spaß gebracht.
Wien ist ja Ihr erster Posten als Botschafter. Was sind denn so die größten Missverständnisse über Deutschland, die Sie hier ausräumen müssen?
Vielleicht ist das größte Missverständnis, dass man glaubt, man kenne Deutschland eh. Mhm. Denn natürlich ist der Austausch unheimlich eng, sind die Sprachen sehr, sehr ähnlich. Gibt es viele Deutsche, die in Österreich leben und andersrum. Aber ich habe gerade in der Corona-Krise doch des Öfteren in erstaunte Gesichter geschaut, wenn Österreicher mir geschildert haben, wie sie gerade deutsches Handeln in der Krise gesehen haben, weil sie sich das überhaupt nicht erklären konnten. Und dieses Maß der tatsächlichen tiefgehenden Überraschung kann ich mir nur damit erklären, dass man oft genug vielleicht Deutschland nicht so gut kennt, wie man denkt.
Können Sie uns da ein konkretes Beispiel nennen für
Ganz einfaches Beispiel, sehr naheliegend, ist der Föderalismus. Wir sind beide, Deutschland und Österreich sind Bundesstaaten. Österreich hat 9 Bundesländer, Deutschland hat 16. Das ist aber, weiß Gott, nicht der größte Unterschied, sondern Deutschland ist erheblich föderaler, dezentraler, polyzentrischer organisiert als Österreich. Österreich hat eine übermächtig große Hauptstadt und hat auch in der Struktur zwar sehr selbstbewusste und sehr traditionsreiche Bundesländer, aber wesentliche Kompetenzen sind doch immer noch beim Zentralstaat gebündelt und werden dann auf einem komplizierten Weg, aber doch von der Hauptstadt in die Länder delegiert. Während es in Deutschland damit angefangen, dass die Bundesländer es sind, die die Steuern eintreiben, die Bundesländer die Polizei haben, die Justiz, die Schulen, die gesamte Kultushoheit, einen wirklich viel intensiveren Föderalismus gibt. Und die Überraschung, die das beispielsweise ausgelöst hat, war, als die Österreicher gerade in der ersten Welle der Pandemie ein relativ strenges, sehr schnelles System, früher Lockdown etc., auch von zentralistischen Regelungen etablierten, feststellten, dass die sehr geschätzte Bundeskanzlerin mit 16 gleichberechtigten Landesfürsten erstmal in Verhandlungen treten musste und erst nachdem jedes Bundesland auch seine Verordnung autonom in Kraft gesetzt hatte, Deutschland wieder auf einem Level war. Also dieses Maß an Überraschung darüber, dass es sich bei Deutschland wirklich um einen absolut dezentralen Bundesstaat handelte, hat mich wiederum überrascht.
Also in Österreich kann man sich kaum vorstellen, dass die Landesfürsten sozusagen noch mächtiger sind als hierzulande.
Anscheinend.
Österreich und Deutschland teilen ja eine Sprache, eine lange Grenze und viel Geschichte. Macht das Ihren Job einfacher oder leichter?
Es macht es auf einer gewissen Ebene leichter, weil ich eben, das ist ja, ich habe ja gerade einen Unterschied genannt, aber wenn ich jetzt in einem Land wäre mit einer anderen Sprache, einer manifest anderen Kultur, wäre es natürlich noch viel grundsätzlicher, wie man kommunizieren müsste. Aber durch diese teilweise Illusion von Vertrautheit ist es oft genug schwerer zu erklären, warum denn dann dennoch in beiden Ländern unterschiedlich agiert wird. Weil beide Seiten eigentlich glauben, beim jeweils anderen wird es schon genauso laufen wie hier. Also wenn Polen oder Irland sich anders verhalten als Deutschland oder Österreich, denkt sich jeder, klar, ist ein anderes Land. bei dieser Nähe, die wir haben, ist es manchmal fast schwieriger zu erklären, wieso man zu völlig unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommt. Das hat ein bisschen auch damit zu tun, dass wir ja ähnlich erfolgreich sind als Gesellschaften, was unsere Stabilität angeht, als Volkswirtschaften, was den Wohlstand angeht. Aber wir kommen doch auf unterschiedliche Weisen dahin. Und zu erklären, dass Dinge anders, aber auch gut sind, hin und zurück, ist manchmal schwerer, als ich gedacht habe.
Sie haben einmal in einer Kolumne für die Kleine Zeitung, glaube ich, thematisiert diese Lust am Vergleichen und der vielbeschworene Faktor 10. Wo reicht denn der nicht aus? Also wo ist die einfach der Größenunterschied nicht genug, um Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich zu erklären?
Ich glaube, bei allem, was Mentalitäten angeht, ich glaube, wir sind Österreich ist eine stark katholisch geprägte Gesellschaft, relativ monochrom mit einer relativ kleinen protestantischen Minderheit, während Deutschland immer genau auf der Konfliktlinie zwischen Protestantismus und Katholizismus lebte. Nun sind Religionen weniger, christliche Konfessionen weniger wichtig, haben aber doch durchaus kulturelle Effekte. Die protestantische Ethik war mal ein bekanntes Buch von dem Soziologen Max Weber, der im Prinzip versuchte zu erklären, dass durch diese Prägung auch unterschiedliche gesellschaftliche Umgangsweisen, Wirtschaftsweisen erklärbar sind. Und ich denke, das soll man immer nicht unterschätzen, dass Protestanten und Katholiken, ob sie gläubig sind oder nicht, instinktiv manche Dinge anders machen, wie sie mit Schuld und Verantwortung umgehen, wie nachtragend, wie pragmatisch sie sind. Und das ist dann zum Beispiel oft das, was Österreicher dann am Deutschen so streng und rigide empfinden, während wir manchmal mit Neid, manchmal etwas Unverständnis darauf schauen, wie schnell Österreicher über Dinge hinwegkommen, mit denen wir uns noch lange beschäftigen.
Sie haben uns Impulse für einen frischen Blick auf Deutschland, die Deutschen und unser Verhältnis zu ihnen gegeben. Aber als Sie dann den fertigen Schwerpunkt gelesen haben, waren Sie durchaus auch überrascht und über das Endergebnis, wie Sie in Ihrem Editorial schreiben. Verraten Sie mir, worüber Sie da gestaunt haben.
Ja, also das waren ja, wie gesagt, das Gespräch war ja sehr spannend und facettenreich. Und ich habe da meine Beiträge, meine Ideen, meine Wahrnehmungen geschildert. Und dann haben sie die Aufträge rausgegeben und Geschichten recherchiert. Und jeder Journalist, der dann losgegangen ist, oder jede Journalistin, hat natürlich einen eigenen Blick. Insofern darf es nicht überraschen, dass dann andere Dinge sich nochmal ergeben, Recherchen bringen, andere Erkenntnisse zutage. Was ich allgemein mal sagen würde, ist halt, der Blick war halt einfach sehr, sehr österreichisch. Also wenn ich ein Thema schildere, schildere ich es aus einer deutschen Perspektive. Und wenn dann ein österreichischer Autor, wie beispielsweise Moritz Moser, dann über das deutsche Eck schreibt, sind dann eben ein paar Dinge stärker betont, wie das Leiden des bahnfahrenden Jungen Moritz Moser darüber, dass es so langsam vorangeht. Während andere Dinge, die für mich eigentlich das absolute Faszinosum dieser Strecke, dieses Ecks ausmachen, eigentlich relativ wenig benannt werden, nämlich die Tatsache, dass es hier ein Land gibt, das wesentliche Landesteile nicht vernünftig auf dem eigenen Territorium erreichen kann, sondern sich im Prinzip abhängig macht von den Verkehrsverbindungen eines Nachbarlandes, wie freundschaftlich man dem auch immer verbunden ist. Ich bin seit 2 Jahren immer noch auf der Suche, ob ich auf der gesamten Welt eine ähnliche Situation finden kann. Aber mir gelingt es nicht, einem Österreicher zu erklären, dass das was Ungewöhnliches ist. Während die meisten Österreicher mir sagen, ja, ist doch so. Und das ist mir auch bei dem Text wieder aufgefallen, dass die grundsätzliche Wahrnehmung manchmal bei so einer Sache, dann, das geht dann über den Begriff, um den sich der Text dreht, hinweg dann so unterschiedlich sein kann.
Es gibt eine andere Geschichte, die handelt von der Faszination vieler Österreicher mit Helmut Kohl. Mhm. Da bekommt man doch den Eindruck, dass sich das Verhältnis zwischen Österreich und Deutschland seither stark geändert hat. Mhm. Teilen Sie diese Wahrnehmung und wenn ja, worauf würden Sie sie zurückführen? Mhm.
Also ich finde, Helmut Kohl ist eine faszinierende Figur, nicht nur, weil er im Prinzip meine gesamte Jugend und das erste Drittel meines Berufslebens geprägt hat als 16 Jahre amtierender Kanzler, sondern weil er auch jemand ist, der halt in beide Richtungen ausgestrahlt hat mit seinen vielen Österreich-Urlauben. Vielleicht ist das auch nochmal mein deutscher Blick darauf. Er hat natürlich auch das Österreich-Bild der Deutschen in einem erheblichen Maße geprägt. Nämlich der etwas spießige Urlaub am Wolfgangsee. Mhm. Das sollte man, glaube ich, aus österreichischer Sicht nicht unterschätzen. Ich finde den Wolfgangsee wunderbar, aber sozusagen die Figur von Kohl, der irgendwie 30 Mal nacheinander immer denselben Urlaub gemacht hat, ging natürlich auch mit Österreich nach Hause. Also sozusagen Österreich wurde praktisch durch den Wolfgangsee wahrgenommen. Das ist schon sehr spannend. Das hat sich geändert. Frau Merkel geht nicht an den Wolfgangsee. Ich glaube, dass Deutschland sich tatsächlich über die letzten 20 Jahre so ein bisschen verändert hat in der Hinsicht, dass natürlich dieser Umzug nach Berlin vom beschaulichen rheinischen Bonn auch nicht ohne Konsequenzen für die Rekrutierung der Eliten, für deren Umfeld, in dem sie sich bewegen und so weiter ist. Das wäre erstaunlich, weil Berlin und Bonn schon sehr unterschiedlich sind. Und dass wir nach einer langen Zeit mit eher rheinisch oder süddeutsch geprägten Bundeskanzlern jetzt zweimal hintereinander mit Gerd Schröder und Angela Merkel eher norddeutsche Protestanten am Ruder hatten, kann vielleicht auch Folgen haben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das für Konsequenzen für das deutsch-österreichische Verhältnis hat, aber man kann, glaube ich, wirklich sagen, dass Österreich durch Helmut Kohls Präsenz und Hingabe und Zuwendung zu Österreich schon auch ein bisschen verwöhnt war. Vielleicht konnte es danach eigentlich nur anders werden.
Das heißt, Helmut Kohl war nicht der Standard sozusagen oder der Normalzustand, sondern der Ausnahmezustand. Und nach seinem Abschied ist es quasi wieder in einen normalen Zustand der Distanz zwischen zwei souveränen Staaten zurückgegangen.
Nein, so würde ich es, glaube ich, gar nicht sehen. Sondern ich glaube, Helmut Kohl war genauso ein Ausdruck seiner Zeit wie vielleicht Angela Merkel auch. Die Bundesrepublik hat sich ja dramatisch verändert, auch in der Amtszeit von Helmut Kohl. Aber die Langzeitkonsequenzen für ein Land sind natürlich nicht zu unterschätzen. Die Bundesrepublik Deutschland, in der Helmut Kohl Kanzler wurde, hatte 60 Millionen Einwohner und war ungefähr so groß wie Großbritannien und Frankreich und war ein Frontstaat am Eisernen Vorhang. Die Bundesrepublik, die er übergeben hat an seinen Nachfolger, war über 80 Millionen groß, unbestritten der Riese, damals noch in einer etwas schwierigeren wirtschaftlichen Verfassung als später und mit 9 Nachbarn. Und einige waren in Osteuropa dazugekommen, zu denen vorher der Eiserne Vorhang war, Polen und Tschechien, sodass sich vielleicht das Verhältnis zu jedem anderen, zu jedem Einzelnen geändert hat. Und generell würde ich sagen, es gibt halt keinen Normalzustand in den Beziehungen. Wir sind alle Moving Targets in gewisser Weise, genauso wie sich Österreich aus der Randlage befreit hat nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, nochmal geändert hat durch die EU-Mitgliedschaft. Genauso hat sich Deutschland bewegt. Das wird oft von unseren Nachbarn unterschätzt. Die möglicherweise, und das ist vielleicht auch eine Frage, die man halt als Diplomat im Austausch immer wieder betonen muss, wie sehr sich auch die Länder unterhalb der Wahrnehmungsschwelle verändern und dass manche Klischees halt dann immer doch mal wieder der Überarbeitung bedürfen.
Wen meinen Sie jetzt mit Ländern unter der Wahrnehmungsschwelle? Österreich oder Deutschland?
Deutschland in dem Fall. Ich glaube, dass Veränderungen in Deutschland vielleicht weniger wahrgenommen werden, weil man halt glaubt, man kennt das eh. Aber nichts bleibt unverändert. Das ist, glaube ich, ein generelles Problem, dass man in seinem eigenen Umfeld Veränderungen wahrnimmt. Aber gerade in fremde Länder schauend, man doch an bewährten, überlieferten Wahrnehmungsmustern festhält.
Tauschen Sie sich da aus mit Ihren Kollegen in London oder in den USA oder so? Ist das bei denen anders? Also sind die Briten, die Amerikaner, die Franzosen, die Chinesen, keine Ahnung, besser darin zu erkennen, wie sich Deutschland verändert?
Ja, ich glaube, dass es vermutlich oft leichter ist, wenn man eine größere Distanz hat. Wir sind uns ja sehr nah. Wir sitzen sehr eng aufeinander. Es gibt eine komplizierte Geschichte. Das ist ja fast wie in einem komplizierten Familienstreit, der sehr ernst ist, für alle daran beteiligt sind, für Außenstehende vielleicht gar nicht nachvollziehbar. Mir sagen oft andere Diplomaten, die hier auch in Wien sind, dass sie eigentlich die Unterschiede nicht so richtig erkennen können zwischen Deutschen und Österreichern. Sagen Sie das einem Österreicher, der wird Ihnen immer was erzählen. Und darüber muss man sich zum Beispiel auch im Klaren sein. Und was den Umgang mit unserer Kommunikation, also sozusagen das Deutschlandbild im Ausland angeht, ist es natürlich auch so, dass wir in anderen Ländern auch klischeemäßig betrachtet werden. Von Amerikanern ähnlich wie von Chinesen. Aber vielleicht sind dann auch manche Überlieferungen nicht so festgefahren wie in der unmittelbaren Nachbarschaft, sodass man sie leichter durch eine Erklärung auch korrigieren kann. Während die Frage ist halt, ob ich als Botschafter, der hier ein paar Jahre ist, es schaffen kann, genug Österreichern zu erklären, dass Deutschland sich vielleicht doch ein bisschen anders bewegt hat, als man das früher wahrgenommen hat.
Ein Wort, das wir im Heft eigentlich so gut es geht vermieden haben, ist das Wort Piefke. Ich habe sogar mal überlegt, einen Nachruf auf diesen Begriff zu schreiben, weil ich das Gefühl hatte, dass außer in so klischeelastigen Texten über das bilaterale Verhältnis, das eigentlich gar keine Rolle mehr spielt im Leben der Österreicher. Sie haben da aber, glaube ich, eine ganz andere Wahrnehmung. Wollen Sie die?
Ja, ich habe jetzt keine persönlich andere Wahrnehmung. Also ich werde jetzt nicht auf der Straße als Piefke beschimpft oder so. Mir fällt nur gelegentlich auf, und auch Deutsche tragen mir das auch zu, dass sich das Image der Deutschen zwar verbessert hat gegenüber früher, es aber immer noch relativ leicht und relativ salopp und salonfähig ist, doch über Deutsche zu spotten oder sie in gewisser Weise in eine Ecke zu stellen. Und man in einer Welt, die halt sonst ja sehr behutsam geworden ist, wenn es darum geht, sozusagen Gruppen herabzuwürdigen oder in eine Ecke zu stellen oder so, das bei Deutschen möglicherweise noch etwas salonfähiger ist. Möglicherweise spielerisch oder nicht ernsthaft, aber da sind wir Deutsche dann ja vielleicht, oder diejenigen, die mir das erzählen, dann vielleicht auch zu ernst, als dass sie den Humor darin immer verstehen würden. Und vielleicht ist er auch gar nicht so humorisch gemeint, wie es gedacht ist. Also was ich sagen will ist, ich fände es gut, wenn man es einfach lassen würde und auch im Spaß lassen würde, weil wir ja auch keine Witze über andere Ausländer oder so machen. Auch die Ostfriesen-Witze haben abgenommen. Und das heißt nicht, dass das absolutes No-Go ist und dass man jetzt sozusagen mit der Moral- und Wortpolizei sowas verfolgen muss. Aber vielleicht ist es dann doch oft weniger spaßig, als man denkt. Oder es kommt auch weniger spaßig an, als man denkt.
Wir werden es berücksichtigen. Ich finde sowieso grauenvoll das Wort. Und die Geschichten dazu auch eigentlich. Ein anderes Thema, auf das wir im Heft leider nicht eingehen konnten, ist der Krieg in Afghanistan, der ja auch ein deutscher Krieg ist. Und das politisch bewusste Leben einer ganzen Generation begleitet hat. Sie haben nicht nur für den Spiegel über Außen- und Sicherheitspolitik geschrieben, Sie waren auch Leiter des Planungsstabs im Auswärtigen Amt. Wie haben Sie die letzten Wochen erlebt?
Ja, schon wirklich sehr, sehr einschneidend. Das lässt einen nicht ganz kalt. Ich weiß noch, dass ich als Reporter damals im Oktober 2001 mit einer Regierungsmaschine im Begleittross in Islamabad war und in Dushanbe in Tadschikistan, als der Krieg gegen die Taliban noch lief. Und ich war öfters in Kabul, in Kunduz, in Mazar-i-Sharif, in den Bundeswehrlagern. Aber ich kann mich auch erinnern, wie ich 2004 oder 2005 abends durch Kabul gelaufen bin und wir dachten, da kann was gehen. Und das ist natürlich für alle eine bittere Enttäuschung. Vor allem für die dort leben und in die Zukunft ihres Landes investiert haben und sich persönlich reingehängt haben, für die Soldatinnen und Soldaten, die da gekämpft haben, für die ihr Leben verloren haben, ist es schon mehr als einschneidend für deren Angehörige sehr, sehr bitter, dass sie sich natürlich fragen, war das jetzt alles umsonst? Und das hat mich wirklich in den letzten zwei Wochen eigentlich beschäftigt wie nichts anderes.
War das alles umsonst?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es konnten in den Jahren tatsächlich viele, viele Jahrgänge afghanischer Mädchen in die Schule gehen, Jungs auch. Die Alphabetisierungsraten sind dramatisch hochgegangen. Das Land hat sich verändert. Es hat sich auch vieles nicht so verändert, wie es sein sollte, aber es hat einen Fortschritt gegeben. Der ist, glaube ich, nicht zu leugnen und den werden auch die Taliban nicht von heute auf morgen ungeschehen machen können. Sie müssen sich mit einem anderen Land beschäftigen und die ersten Signale zeigen ja auch, dass sie das ein bisschen verstanden haben, dass sie nicht sozusagen per Knopfdruck zurück in die ins Mittelalter gehen können. Aber das ist nun ein sehr, sehr schwacher Trost in einer Situation, wo man weiß, dass vielleicht mehr möglich gewesen wäre. Aber wir müssen eben auch auf der anderen Seite feststellen, dass viele unserer Erwartungen vielleicht eben übersteigert waren, dass wir im Laufe der Zeit, anfangs war uns das vielleicht noch viel klarer, dass wir nur kurz da bleiben dürfen und haben uns dann dazu hinreißen lassen, länger zu bleiben und vielleicht zu lange, dass manche Erwartungen zu hoch waren und wir jetzt sozusagen so einen Realitätsschock zu verdauen haben.
Sie haben schon 2009 über den Afghanistan-Einsatz geschrieben, dass er zeige, dass die Deutschen nicht immer die Guten sind. Und da muss man dazu sagen, es war ein Artikel im Spiegel mit vier Autoren. Also ich weiß nicht, ob Sie es geschrieben haben, aber es stand da so drinnen. Hintergrund war, dass der Bundestag den das Mandat verlängert hatte, nachdem die Wahl in Afghanistan ganz stark manipuliert war. Also es war schon irgendwie klar, dass die Legitimation dort schwierig ist. 12 Jahre später, also wie erklären Sie heute, dass die Deutschen trotzdem noch 12 Jahre lang dort Krieg geführt haben, aber jetzt so plötzlich abgezogen sind, dass wahrscheinlich nicht mal mehr alle Ortskräfte gerettet werden können?
Mhm. Also die Deutschen waren noch nie nur die Guten, genauso wenig wie die Österreicher und die Amerikaner und die Afghanen. Das ist insofern, war das völlig richtig, was wir damals geschrieben haben, aber in gewisser Weise auch natürlich eine Stanze. Und nur das Gute zu wollen, macht einen nicht zu einem guten Menschen und das wird dann dadurch auch nicht automatisch gut. Vielleicht muss man noch mal einmal dazu sagen, wir haben nicht die ganze Zeit Krieg geführt. Sondern das war gerade in der Phase, ging es dann noch richtig los. Da gab es ein paar Jahre wirklich Krieg. Aber über die letzten Jahre haben wir eigentlich einen relativ moderaten, geringen militärischen Aufwand auch betrieben und vieles ja tatsächlich an die afghanischen Streitkräfte übergeben. Das ist, glaube ich, das eine. Das heißt, wir haben nicht die ganze Zeit gekämpft, sodass wir den Eindruck hatten, wir laufen schießend Richtung Flughafen. Das war vielleicht dann auch die Fehlwahrnehmung, weil wir halt unterschätzt haben, wie schnell sich eine Dynamik zugunsten der Taliban ergeben würde. Und was sehr, sehr wichtig ist, ich will gar nicht mich rausreden an der deutschen Beteiligung und das war kein alleiniger deutscher Krieg, sondern das war ein Bündniseinsatz. Wir sind im Oktober 2001 haben wir den Bündnisfall ausgerufen, weil die Amerikaner in New York angegriffen wurden. Ein Ereignis, an das sich viele noch erinnern können. Über 3000 Tote. Es war ein Angriff und es gab einen Bündnisfall, der ausgerufen wurde im NATO-Bündnis. Das betrifft Österreich jetzt weniger, weil es Neutralität gewählt hat und nicht in der NATO ist. Aber für uns ist das was Wichtiges, weil diese Bündnissolidarität eine Zweibahnstraße ist und unsere Sicherheit auf dem europäischen Kontinent garantiert. Das war uns wichtig. Der Bundeskanzler hat damals uneingeschränkte Solidarität versprochen, ein umstrittenes Angebot, zu dem ich aber nach wie vor stehe. Ich als Person immer gestanden habe und das sehen, glaube ich, auch viele Deutsche so mit ihrem Verhältnis zu den USA. In together, out together. Wenn man zusammen reingeht, geht man auch zusammen raus. Das war immer klar. Was jetzt nicht so gut gelaufen ist, ist, dass die Amerikaner halt gesagt haben, wir gehen raus und wir mussten halt alle Nolens, Volens mit und das sorgt auch für diese Verwerfungen. Dass wir da raus mussten, glaube ich, wird durch die Ereignisse, die wir jetzt erleben, nicht dementiert, sondern das ist ja die bittere Erkenntnis, dass wir feststellen, dass wir das mit unserer Kraft dort auf Dauer nicht permanent zum Guten wenden können. Dass dieser Abzug jetzt überstürzt ist und dadurch viele Menschen zu Schaden gekommen sind, bedauere ich extrem. Das ist Teil dieses Prozesses, dass wir uns jetzt die ganze Zeit damit beschäftigen, was hätte anders laufen können. Diese Dynamik haben wir alle unterschätzt, ob das die Russen waren, die Amerikaner oder auch die Taliban, die auch nicht damit gerechnet haben, dass ihnen Kabul so vor die Füße laufen würde. Und das Bittere ist ja tatsächlich, dass wir die Leute, mit denen wir zusammenarbeiteten, jetzt nicht alle werden retten können. Ich fürchte, der Wahrheit müssen wir ins Auge blicken. Wir müssen uns weiter, und das ist fast die nächste schwierige Frage, mit der Frage auseinandersetzen, was machen wir denn weiterhin mit Afghanistan? Machen wir jetzt zu und drehen uns nie wieder um oder lassen wir die Menschen, die da jetzt bleiben, lassen wir denen noch etwas Hilfe, Unterstützung oder Trost zukommen. Das werden noch schwierige Fragen sein, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ich gehöre zu denen, die sagen, wir können jetzt nicht einfach nur uns beleidigt abwenden. Da sind immer noch Menschen. Es ist auch immer noch so, dass Afghanistan ein Stabilitätsrisiko darstellt. Das war ja der Grund, warum wir ursprünglich hingegangen sind. Und leider sind diese Probleme nicht auf Dauer gelöst.
Es geht ja nicht nur um Afghanistan, sondern sozusagen um das Vertrauen in den Westen und das Vertrauen in Länder wie Deutschland. Welche Lehren kann da Deutschland aus diesem Einsatz ziehen? Wie soll das Land künftig auftreten, militärisch, so dass es seiner politischen und seiner wirtschaftlichen Rolle gerecht wird?
Also wir haben einen langen Weg zurückgelegt, auch über die letzten 25 Jahre, auch das gehört zu den Veränderungen Deutschlands, von einem Land, das aus dem verheerenden Zweiten Weltkrieg, dem Nationalsozialismus und dem Holocaust die Lehre gezogen hat, dass es nie wieder Krieg führen will, dass unsere Bundeswehr extrem auf Landesverteidigung reduziert war und wir sind schrittweise mit den Balkankriegen und dann auch mit dem Afghanistankrieg dazu gekommen, kommen, dass wir auch auf unserer gewachsenen, aufgrund unserer gewachsenen Größe uns nicht so raushalten können. Und dass wir, auch wenn es viel bequemer war, der ohne Michel, wie man das damals nannte, zu sein, uns zeigen müssen, Profil zeigen müssen, Führungsverantwortung und Stärke zeigen und dabei auch Risiken und Opfer eingehen. Das war ein schwieriger Prozess und ich glaube, das war auch richtig und es wird auch richtig sein. Ich glaube, dass die Art und Weise sich ändern wird, weil wir in den letzten, das wird eine der Lektionen sein, die wir nolens volens ziehen, weil die USA nicht mehr in dem Maße bereit sind, überall auf der Welt zu intervenieren, aus humanitären Gründen, aus menschenrechtlichen Gründen oder auch aus völkerrechtlichen Gründen, weil ein Land angegriffen wurde, dass sie aufgrund der Beschränktheit ihrer Mittel das weniger tun werden, wird auch uns berühren, weil wir viele militärische Fähigkeiten gar nicht haben. Und die große Frage, die wir uns stellen wollen, wollen wir das auch ohne die USA tun, weil uns das so wichtig ist und was sind wir bereit dafür zu tun? Das ist übrigens eine Frage, die sich an Österreich genauso stellt, weil wir als EU-Partner, der Österreich auch ist, natürlich auch vor der Frage stehen, inwiefern die EU nicht nur in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, sondern auch aus Verantwortung für andere Weltteile und Dinge, die dort geschehen, aktiv werden muss. Wie viel ist uns das wert an Geld, an Risiko, an Menschenleben? Und da müssen wir uns, glaube ich, neu sortieren. Ich würde dabei aber gleichwohl dafür plädieren, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Die USA bleiben unser wichtigster Partner, Verbündeter und Freund. Und auch ein Orientierungspunkt, der sehr klug und abwägend weiß, was noch geht und was nicht geht. Und das ist ein spannender Prozess, auf den ich mich intellektuell, muss ich sagen, auch freue, diese Lehren tatsächlich zu ziehen. Ich kann Ihnen aber jetzt nicht 1, 2, 3 sagen, was alles anders werden muss. Das wäre vermessen.
Dann wechseln wir vom Ausland wieder in Ihr Inland. Die Entwicklungen in Afghanistan überschatten ja jetzt auch den Wahlkampf in Deutschland. Was würden Sie als studierter Historiker, glaube ich, und professioneller Deutschlanderklärer sozusagen sagen? Wie typisch war dieser Wahlkampf bisher für Ihr Land?
Das ist relativ einfach, er ist vollkommen untypisch. Und das ist relativ leicht herzuleiten. Deutschland wechselt seine Kanzler nur sehr selten. Wir haben der drittletzte Kanzler, der war Helmut Kohl, der ist 1982 ans Ruder gekommen. Da bin ich gerade in die gymnasiale Oberstufe gegangen. Ich bin jetzt 55. Meine Kinder, die sind Anfang 20, die haben eigentlich außer Merkel, Angela Merkel, keine Kanzlerin erlebt. Das heißt, das ist ein sehr ungewöhnlicher Vorgang und der wird halt dadurch noch mal ungewöhnlicher, als es zum ersten Mal seit Gründung der Republik 1949 so ist, dass kein Amtsinhaber überhaupt zur Wahl steht. Das heißt, wir werden garantiert einen neuen Kanzler haben oder eine neue Kanzlerin. Und man merkt halt jetzt schon, wenn man sich die Umfragen anschaut, was das für eine Bewegung auslöst und für eine Verunsicherung. Ich habe jetzt kürzlich, ich rede jetzt natürlich viel mit Leuten in Deutschland und habe jetzt schon von jemandem die Rückmeldung bekommen und gesagt hat, naja, jetzt fängt der Wahlkampf ja erst an. Ich glaube, daran muss man auch denken. Für manche Leute fängt das halt erst mal ein paar Wochen vorher an. Wer sich nicht professionell damit beschäftigt, reagiert eigentlich nicht, bevor die ersten Fernsehspots ihm den Weg zur Tagesschau erschweren. Und dann fangen die Leute an, sich eine Meinung zu bilden. Und deswegen sind diese Umfragen gerade in wilder Bewegung. Das muss man, glaube ich, sagen. Und deswegen ist es auch so schwer, irgendeine Prognose zu treffen. Die Parteienlandschaft hat sich sehr verändert. Wir hatten ja auch zwei große Volksparteien, SPD und CDU/CSU, die jahrzehntelang weitgehend das Spielfeld dominiert haben. Und jetzt stellen wir fest, dass sie halt Schwierigkeiten haben, die 30% zu erreichen jeweils, wenn überhaupt. Die SPD ist gerade erstmal wieder über die 20% nach längerer Zeit gekommen in den Umfragen. Und es gibt mehrere andere Parteien, die auch im höheren zweistelligen Bereich sind. Das heißt, wir haben sehr viele Koalitionsmöglichkeiten. Was in den Bundesländern übrigens schon so ist, da gibt es fast in jedem Bundesland eine andere Koalitionsoption. Und das sorgt vielleicht auch dafür, dass Politik bei uns ohnehin etwas bunter geworden ist, als man das von außen von den verlässlichen Deutschen so erwarten würde.
Sie haben es angesprochen, dass Deutsche ihre Kanzler selten wechseln, zumindest in den letzten Jahrzehnten. Woran liegt das denn?
Ja, Gute Frage. Also liegt vielleicht erstens natürlich daran, dass wir ausgezeichnete Kanzler hatten, die, an denen wir immer festgehalten haben und gerne. Liegt vielleicht auch daran, dass Deutsche tatsächlich nicht so gerne experimentieren. Wir hatten mal einen Bundeskanzler, Herrn Adenauer, der ähnlich lange regiert hat, der mit dem historisch berühmten Wahlslogan "Keine Experimente" eine Wahl gewonnen hat und ich glaube sogar mit absoluter Mehrheit. Also Deutsche sind schon, wenn man so generalisieren darf, jetzt nicht, sag mal, risikofreudig und halten gerne an Bewährtem fest und nehmen dafür auch einiges in Kauf. Wir sind nicht besonders temperamentstark oder neigen nicht zu Volatilität. Das mag manchen öfters mal zu Recht auch als ein bisschen stur vorkommen oder langweilig, macht dann vielleicht aber auch eben eine gewisse Berechenbarkeit mit sich bringen.
Apropos Berechenbarkeit, es gibt ja jetzt nur viele Möglichkeiten, aber nicht unbegrenzt viele Möglichkeiten, was nach dieser Wahl passieren kann. Kann man denn da schon Prognosen treffen, wie sich Deutschland in der Post-Merkel-Ära verändern wird?
Das wird tatsächlich ein bisschen schwierig werden, weil es natürlich zum einen schon in einem hohen Maße auf den Kanzler oder die Kanzlerin ankommt. Man darf das auch nicht überschätzen, aber es gibt schon eine gewisse prägende Kraft, nicht nur durchs Handeln, sondern auch durchs Reden. Auch Kanzlerin Merkel, die nicht zur großen Rede neigte, hat in dieser Art auch ein bisschen die politische Kultur geprägt. Ihre unaufgeregte, sehr pragmatische, lösungsorientierte, unideologische Art hat sie ein bisschen Luft aus der oft eher aufgeregten Debatte rausgelassen. Und so hängt es auch vom Stil eines Nächsten ab, je nachdem, wie lange er oder sie regieren wird. Ich glaube, wovon wir aber sicher ausgehen können, das ist vielleicht auch für die österreichischen Nachbarn wichtig, dass wir drei sehr proeuropäische und integrationsfreundliche Kandidaten haben, auch welche, die sehr stark im transatlantischen Bündnis verhaftet sind. Das heißt, sowohl an der EU als auch an der NATO-Orientierung Deutschlands wird sich wenig ändern und die feste Verpflichtung und der Glaube daran, dass die verbindliche Lösung von Konflikten in multilateralen Zusammenhängen, das ist jetzt ein technisches Wort, für uns wichtig ist. Das heißt, in Organisationen wie den Vereinten Nationen, wie der OSZE, die hier in Wien ist, aber eben natürlich auch NATO und EU, wo sich Staaten auf Augenhöhe begegnen und verbindliche Vereinbarungen treffen, das bleibt weiter, glaube ich, nicht nur eine Herzens-, sondern auch eine Kopfangelegenheit für Deutschland, egal wer es wird. Wie dann die einzelnen Relationen zur NATO, in der EU und so weiter ausgestaltet werden, da müssen wir ein Stück weit schauen, aber das auf die Verpflichtungen in den Bündnissen und Organisationen kann man sich, glaube ich, relativ blind verlassen.
Jetzt komme ich schon zu meiner letzten Frage. Wie viel wird sich denn für Sie nach der Wahl ändern?
Ich hoffe, so wenig wie möglich. Wir sind ja nicht in den USA, wo irgendwie Botschafter vom Präsidenten persönlich ausgewählt und vom nächsten dann erstmal summarisch gefeuert werden, sondern wir haben ähnlich wie im österreichischen System feste Rotationszeiten, die unabhängig davon sind. Ich bin vom Bundespräsidenten hierher geschickt worden und vertrete Bundesregierung und den Staat und daran wird sich wohl auch nichts ändern.
Das ist ja eine gute Nachricht, dass Sie uns hier in Österreich in jedem Fall erhalten bleiben werden. Wir sind natürlich trotzdem sehr gespannt, wie die Wahl ausgeht und danken Ihnen sehr für dieses Gespräch und all Ihre Ideen und Denkanstöße für das Heft. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich, dass Sie wieder mit dabei waren. Die September-Ausgabe von Datum finden Sie wie immer im gut sortierten Zeitschriftenhandel und unter www.datum.at/abo. Dort können Sie ein solches bestellen. Last but not least, ein großes Danke an Peter Kollreider von Hörwinkel für diese Aufnahme. Danke und auf Wiederhören, hoffentlich Anfang Oktober.